Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ich bin Mirjam und ich freue mich, Sie heute wieder zusammen mit meiner Kollegin Tina durch diese Episode führen zu dürfen. Und in unserer aktuellen Staffel, da geht es ja um das Thema Atemwegserreger und insbesondere darum, wie wir uns und auch unsere Patientinnen und Patienten eben bestmöglich vor diesen schützen können. In der letzten Folge, da haben wir uns ja vorsichtig an das Thema rangetastet, haben uns einen kleinen Überblick verschafft über die Risikogruppen und die verschiedenen Atemwegserreger. Und heute, da möchten wir etwas konkreter werden und uns den ersten respiratorischen Erreger, der uns in der kalten Jahreszeit begleitet, einmal genauer anschauen. Und Tina, vielleicht kannst du an der Stelle ja einmal auflösen, um wen oder auch um was es sich in der heutigen Folge drehen wird.
Ja, damit kann ich sehr gerne weiterhelfen. Heute dreht sich bei uns alles um das respiratorische Syncytialvirus, kurz auch RSV genannt. Und wir wollen uns erst einmal ja mit dem Erreger selbst beschäftigen, was es damit auf sich hat, seine Besonderheiten und dann natürlich auch mit den Impfempfehlungen rund um RSV und was es da zu beachten gibt. Und dafür haben wir uns heute zusätzliche Expertenunterstützung mit ans Mikrofon geholt, und zwar unseren Kollegen Dr. Michael Seftel. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema RSV und wird Ihnen heute die Grundlagen der Erkrankung einmal näher bringen und natürlich auch zu den aktuellen STIKO-Impfempfehlungen rund um RSV abholen. Ja, herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du mit dabei bist heute.
Ja, hallo Tina. Freut mich sehr, heute hier dabei zu sein.
Ja, herzlich willkommen, Michael. Auch ich freue mich natürlich sehr, dass du heute mit dabei bist und deine langjährige Expertise hier mit uns teilst. Darüber hinaus haben wir aber heute natürlich auch wieder einen spannenden Exkurs für unsere Zuhörerinnen vorbereitet. Vielleicht haben Sie ja schon einmal von der Balmes-Expedition gehört. Das ist eine wirklich unglaubliche Geschichte, bei der insgesamt 22 Waisenkinder eine ganz besondere Rolle an Bord eines Schiffes gespielt haben. Was genau dahinter steckt, das erfahren Sie am Ende dieser Folge. Also bleiben Sie heute unbedingt dabei.
Ja, spannend. Ich habe jedenfalls noch nichts davon gehört und bin schon gespannt auf die Auflösung später. Und jetzt aber erst einmal zum heutigen Thema. Lieber Michael, das respiratorische Syncytialvirus, was hat es damit denn genau auf sich? Kannst du uns einfach mal ein bisschen was zum Erreger erzählen?
Ja, es ist also ein RNA-Virus und es kommt in zwei verschiedenen Typen vor, RSV Typ A und Typ B, wobei die sich wenig genetisch unterscheiden, also hoch identisch sind. Und es ist ein saisonales Virus, was praktisch, man muss damit rechnen, dass es so ab Oktober, November bis März, vielleicht noch ein bisschen in April hinein zuschlagen kann, wobei die Saisonalität eben unterschiedlich ausfallen kann. Letztes Jahr zum Beispiel war es so gewesen, dass es erst in diesem Jahr losgegangen ist, sehr stark mit RSV. Aber das muss nicht so sein. Das ist eben von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Hängt natürlich auch mit den anderen saisonalen Atemwegsviren zusammen, wie Influenza oder Corona, die ja auch saisonell auftreten und die dann natürlich unterschiedlich dann auch im Verlauf dieser Saison, die ich eben genannt habe, erscheinen können und Menschen krank machen können.
Vielleicht hast du mal so eine Einordnung, wie häufig kommt es denn in Deutschland so pro Jahr zu RSV-Infektionen? Hast du da Zahlen?
Ja, habe ich sogar mal aktuell nachgeschaut. Es sind wohl 68.000 Fälle ungefähr roundabout gewesen. Also da sind natürlich die Fälle bei den Kindern und bei den Erwachsenen zusammengenommen. Und im Vergleich zu Influenza und Corona muss man sagen, dass das also sich immer verschieden darstellt von den Zahlenmengen her. Aber man kann sagen, dass es im Prinzip in gleicher Weise auftritt wie Influenza oder auch Covid. Aber gerade was die Erwachsenen betrifft, eher unbekannt ist. Also wenn ich jetzt jemand hier draußen, wenn ich jetzt hier rausgehe, ja, und jemand fragen würde, was ist RSV, dann würde er vielleicht sagen, weiß ich nicht, ein neues TV-Programm oder sowas, ich weiß es nicht. Das macht eben die Gefährlichkeit vielleicht nochmal mehr aus, weil es eben gerade bei den Erwachsenen unbekannter ist.
Fun Fact: Warum heißt RSV eigentlich respiratorisches Syncytialvirus? Also respiratorisch und Virus sind natürlich selbsterklärend, aber was hat es mit dem Wort Syncytial auf sich? Die Auflösung ist ganz einfach. RSV ist das ultimative Teamplayer-Virus, allerdings auf die nicht ganz freiwillige Art. RSV zwingt Zellen dazu, miteinander zu verschmelzen und sogenannte Synzytien zu bilden. Das sind Riesenzellen, die wie eine Zell-WG auf Zwang funktionieren. Das Virus, das nutzt diese Riesenzellen dann unter anderem, um sich effizienter im menschlichen Körper ausbreiten zu können.
Deshalb sitzen wir heute auch hier, um einfach ein bisschen darüber aufzuklären, über das Virus und die Erkrankung. Und wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Grundsätzlich kann natürlich jeder an einer Atemwegserkrankung und so auch an RSV erkranken. Gibt es jetzt aber Personengruppen, die besonders betroffen sind und auch ein besonderes hohes Risiko haben für einen schweren Verlauf der Infektion?
Es gibt genau zwei Personengruppen. Die einen stehen am Anfang ihres Lebens und die anderen, ich will nicht sagen, stehen am Ende ihres Lebens, aber sind so im Lebensabend eher aufgestellt. Ja. Die am Lebensanfang stehen, das sind also die Neugeborenen oder vielleicht ein halbes Jahr alten bis zum halben Jahr alten Kinder, die also, wenn die RSV-Saison dann beginnt, ein hohes Risiko haben, an RSV zu erkranken. Das wäre dann ihre erste Infektion und die würde dann oder kann besonders schwerwiegend verlaufen, weil das Immunsystem eines Kindes bis zu 6-7 Monate lang eben gar nicht ausgereift ist, den Erreger noch nie gesehen hat. Es gibt keine richtige Leihimmunität und dann werden die Kinder eben schwer krank. Das heißt, der Erreger rutscht, um es mal so ein bisschen flapsiger zu sagen, von den oberen Atemwegen in die unteren Atemwege, macht dann Pneumonien, kann eine Bronchiolitis machen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Kinder sowieso schon, weil sie ja so klein sind, enge Atemwegsgefäße haben, und die dann noch sich verengen durch diese Entzündung. Und dann kann man sich leicht vorstellen, dass sie sehr leicht in Luftnot bekommen. Wenn man jetzt nochmal das weiterdenkt und an Frühgeborene denkt, die ja sowieso schon, je früher man geboren ist, umso mehr hat man ja gerade mit der nicht gut ausgebildeten Lunge zu tun. Wenn die dann nochmal eine RSV-Infektion bekommen, kann man sich vorstellen, dass das nochmal potenter ist und nochmal gefährlicher. Aber grundsätzlich für jeden auch reif geborenen Säugling ist die erste RSV-Saison eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung. Und auf der anderen Seite, den Lebensabend, ja, wie sagt man so schön, ja, die goldenen Jahre, da ist es so, dass natürlich mit zunehmendem Lebensalter das Immunsystem schwächer wird. Man spricht hier fachlich von der Immunoseneszenz, von den Alterungsprozessen des Immunsystems. Und hier ist es dann so, dass im Prinzip das Gleiche passiert. Der Atemwegserreger rutscht wieder von den oberen Atemwegen in die unteren Atemwege. Und das Prinzip ist genau das Gleiche, was ich eben bei den Säuglingen gesagt habe. Es sind schwere Verläufe dann eben möglich, auch mit Beatmung und eben auch mit Todesfolge und auch mit Sekundärschicksalsschlägen. Das kann man vielleicht auch noch nicht oft genug bezogen. Das gilt jetzt nicht nur für RSV, aber eben auch für RSV. RSV oder auch andere Atemwegserreger können durch die Infektion und die Entzündung, die sie triggern, auch dazu führen, dass man Sekundärschicksalsschläge in Form von Herzinfarkt und Schlaganfällen haben kann, die dann eine Woche, zwei Wochen später auftreten und wo man dann vielleicht auf dem Totenschein stehen hat, der hatte einen Myokardinfarkt, aber ursprünglich die Ursache war eigentlich die Infektion mit RSV gewesen.
Jetzt hast du schon viel auch zu den Krankheitsbildern gesagt. Vielleicht nochmal so kurz zusammengefasst. Du hast gesagt, die rutschen nach unten in die unteren Atemwege. Was sind denn so mal kurz zusammengefasst die typischen Krankheitsbilder von RSV? Also was ist es, was man dann als Patientin, als Patient wirklich, ja, quasi hat?
Ja, man hat im Prinzip, wenn es jetzt sozusagen anfängt, eine erkältungsähnliche Erkrankung mit Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fieber. Und wenn es dann sozusagen die unteren Atemwege, also die Lunge per se befällt, dann kriegt man zunehmend Luftnot. Das heißt, man ist dann nicht mehr in der Lage, als Erwachsener gewisse Tätigkeiten, Treppen steigen, fällt dann eben immer schwerer, also sozusagen immer immobiler. Wenn man schon vorher vielleicht gewisse Beeinträchtigungen gehabt hat, potenziert sich das natürlich nochmal. Man hat eben ein sehr starkes Krankheitsgefühl dann, ja. Und eine systemische Infektion, Fieber, hohes Fieber. Wenn man eine Lungenentzündung hat, hat man ja hohes Fieber oftmals, ja. So äußert sich das dann, ja.
Genau, eine Personengruppe, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass es die Personen gibt, die schon eine Grunderkrankung haben. Was ist bei denen dann jetzt das Problem? Die sind ja auch, haben ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf. Was ist da das Problem? Kann es da noch irgendwie zu anderen Komplikationen kommen? Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Klar, also wenn man jetzt mehrere Risikogruppen vielleicht einzeln jetzt mal so abarbeitet, wenn man jetzt mal mit den Risikogruppen anfängt, die schon Atemwegsprobleme haben, bevor sie sich mit RSV-Infektionen, ich denke da Patienten mit Asthma oder auch COPD, die haben ja schon eine chronische Entzündung bei Asthma-Patienten und auch bei COPD. Es sind unterschiedliche Trigger, aber letztendlich das Resultat ist ähnlich, schon in der Lunge am Laufen oder sie sind schon da. Und wenn jetzt zusätzlich nochmal schon den bereits vorgeschädigten Atemwegen und Entzündungsprozessen, die schon ablaufen, jetzt die RSV-Infektion on top dazukommt, dann ist eigentlich logisch, dass sich das dann nochmal verschlechtern kann. Bei COPD spricht man so schön im Fachjargon von einer Exazerbation. Also das ist sozusagen der Herzinfarkt der Lunge. Ja? Und der, sagt schon der Name, verschlechtert sozusagen das Outcome, also das, was ich danach noch machen kann, nochmal deutlich schlechter. Das heißt, wenn ein COPD-Patient vorher vielleicht, ich sag mal noch, die Straßenbahn im Laufen oder im schnellen Schritt erreicht hat, wird er nach einer Exazerbation das Level nicht mehr erreichen. Also er fällt auf eine Stufe tiefer und er kommt auch dann nicht mehr auf eine Stufe höher. Ja, gibt es dann auch so Berichte, gerade so von, sagen wir mal, Menschen in sozusagen sehr hohen Lebensaltern, die dann wirklich ihre Selbstständigkeit verlieren und auch dauerhaft verlieren. Also die kommen dann auch nicht mehr dahin zurück, wo sie vor der Infektion gewesen sind. Ja, das können dann schon schwere Schicksalsschläge sein, schwere Beeinträchtigungen in der gesamten Lebensqualität.
Umso wichtiger ist es natürlich, hier dann auch zu schützen. Und wir wollen ja auch heute über Impfempfehlungen sprechen. Fangen wir vielleicht jetzt mal mit den, du hast gesagt, in den goldenen Jahren an. Welche Präventionsstrategien gibt es denn für die älteren Patientinnen und Patienten?
Also das RKI hat jetzt ganz aktuell mit der STIKO sozusagen zusammen eine Empfehlung für die RSV-Impfung herausgegeben, die da jetzt erstmal so lautet, alle ab 75 Jahre sollten einmalig nach dem jetzigen Stand eine RSV-Impfung erhalten. Das wäre sozusagen für alle ab 75 und dann die Risikogruppen, das wäre eben Asthma, COPD, Diabetes haben wir noch gar nicht genannt, auch eine wichtige Indikation mit, da steht dann so schön der Satz, also für diese Beispiele, die ich eben genannt habe, mit schweren Ausprägungen der Grunderkrankung, muss man ja ehrlicherweise sagen, so steht es ja drin, ja, die sollten eben dann ab 60 Jahre einmalig eine RSV-Impfung erhalten und natürlich alle ab 60, unabhängig davon, ob sie jetzt krank oder nicht krank sind, die in Heimen leben, also wo mehrere Menschen in einem höheren Lebensalter zusammenleben, wo einfach das Infektionsrisiko des Austausches, das wird ja durch Aerosole übertragen, einfach höher ist, ja, die sollen natürlich dann auch alle geimpft werden.
Und welche Impfstoffe stehen jetzt zur Verfügung für diese Gruppen, die geimpft werden sollen? Kannst du das kurz zusammenfassen?
Ja, es stehen insgesamt 3 Impfstoffe zur Verfügung. Ein adjuvantierter proteinbasierter Impfstoff, dann ein nicht adjuvantierter proteinbasierter Impfstoff und jetzt relativ neu noch dazugekommen, ein mRNA-Impfstoff, die wir ja sozusagen klassischerweise auch von den Covid-Impfstoffen kennen, jetzt sozusagen in einer anderen Indikation moduliert und für RSV eben zugelassen.
Ja, dann lass uns jetzt doch mal von der Theorie in die Praxis springen. Die STIKO gibt ja auch ganz klare Empfehlungen, wann und wie das Ganze umgesetzt werden soll. Kannst du dazu ja kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal abholen?
Also man sollte die Impfung bis zu Beginn der Atemwegssaison durchgeführt haben als einmalige Impfung, wie eben schon erwähnt. Und das ist wirklich wichtig. Das gilt für die anderen Atemwegsimpfungen letztendlich auch. Und das ist einfach deswegen wirklich entscheidend, weil wenn Sie jetzt an einen medizinischen Laien denken, den Sie zum Beispiel erst im November, Dezember oder vielleicht sogar erst im Januar impfen, ja, dann kann es eben passieren, dass er einen normalen Atemwegsinfekt kriegt. Also er könnte zum Beispiel eine normale Erkältungserkrankung durch Rhinoviren bekommen. Und wenn die dann im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auftritt, wird er Ihnen sagen, das war die Impfung und ich mache das nie wieder. Und genau um das zu vermeiden und weil man ja auch, und der zweite wichtige Grund ist, und weil man ja auch nicht gar nicht weiß, wann die Atemwegssaison beginnt. Ja, es kann ja auch mal sein, dass RSV schon im November losschlägt, sollten all Ihre Patienten sozusagen am besten bis Ende September, spätestens bis Oktober abgefrühstückt sein. Das heißt, die sollten alle gegen RSV geschützt sein. Und natürlich auch gegen die anderen Atemwegserreger. Influenza, Covid.
Okay, das heißt also, jetzt im September ist wirklich der beste Zeitpunkt für die RSV-Impfung und so auch von der STIKO empfohlen. Jetzt kann es aber ja sein, dass im Frühjahr eine Person mit einer schweren Grunderkrankung 60 wird und somit in die Indikationsimpfempfehlung der STIKO fällt. Was würdest du da sagen? Macht es Sinn, sie dann schon früher zu impfen? Gibt es da Argumente, die vielleicht sogar dafür sprechen, das so zu machen?
bei Patienten mit schweren Ausprägungen von Grunderkrankungen, ich denke da in Richtung Asthma, COPD oder auch Diabetes mit Folgeerscheinungen oder Folgeerkrankungen, vielleicht hat ein Diabetiker auch schon mal zum Beispiel einen Myokardinfarkt gehabt, ja, oder hat einen hohen BMI, dann ist es mit Sicherheit durchaus sinnvoll, diese Patienten eben auch schon außerhalb der Saison möglichst zeitnah zu schützen, wenn sie gerade in der Praxis schon vorstellig geworden sind.
Okay, ja. Und du hast ja schon gesagt, das stehen jetzt im September, Oktober stehen noch weitere Impfungen an. Es ist nicht nur RSV, Influenza, Covid werden wir uns auch in den kommenden Folgen noch genauer anschauen, stehen auch an im Herbst vor der Wintersaison. Eine Frage, die natürlich sich dann immer viele stellen, ist, wie weit kann man das denn jetzt auch an einem Termin verabreichen? Gibt es da Empfehlungen sogar vielleicht von der STIKO, was man da zusammen verabreichen kann?
Das hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Einmal natürlich, ob der Patient dazu bereit ist. Aber wenn er dazu bereit ist, dann ist es durchaus möglich, zum Beispiel die RSV-Impfung mit Influenza zu kombinieren. Grundsätzlich sagt die STIKO erstmal so ein bisschen nebulös, dass es natürlich möglich ist, RSV ist ein inaktivierter, ein sogenannter Totimpfstoff, dass es möglich ist, diesen inaktivierten oder inaktivierte Totimpfstoffe mit anderen inaktivierten Totimpfstoffen zu kombinieren. Aber es gibt dann noch diesen schönen Beisatz, schauen Sie dann in die entsprechende Fachinformation des Herstellers. Und da wäre sozusagen, würde sich Influenza als erste Wahl anbieten, weil das sozusagen in der Fachinformation auch mit verankert ist und somit rechtlich dann auch besser abgesichert ist.
Vielen Dank, das waren jetzt sehr viele Infos schon rund um die RSV-Impfung für die älteren Patientinnen und Patienten und auch für die mit Grunderkrankungen.
Fun Fact: Wussten Sie eigentlich, dass RSV eine echte Ausdauer hat, wenn es um Oberflächen geht? In Atemwegssekret hält sich das Virus auf den Handoberflächen bis zu 30 Minuten, also ziemlich genau eine Folge Ihres Lieblingspodcasts. Auf Papiertaschentüchern kann es RSV sogar bis zu eine Stunde aushalten. Da kann man nur sagen, RSV ist ein echter Überlebenskünstler. Also Vorsicht beim Aufräumen, sonst wird das Putzen schnell zum ungeplanten Teamwork mit dem Virus.
Jetzt wollen wir am Ende noch einmal zu den ganz Kleinen springen, zu den Säuglingen. Sollten diese jetzt auch den Impfstoff bekommen? Was ist da empfohlen für die ganz Kleinen?
Also das RKI und die STIKO haben ganz klar empfohlen, die Säuglinge mit einem, das ist keine Impfung, das ist eine passive Immunisierung. Letztendlich ist es ein Medikament, ein sogenannter monoklonaler Antikörper, der also genau darauf ausgerichtet ist, die Oberflächenzielstruktur des RSV-Virus zu binden und damit das Virus zu neutralisieren und damit sozusagen den Infektionsdruck vom Säugling wegzunehmen. Und das ist die Empfehlung ist so, wenn Kinder geboren sind ab April bis September, dann würden die praktisch ab September diese einmalige Impfung mit diesem monoklonalen Antikörper erhalten. Kinder, die ab Ende September bis April, Ende März im Prinzip geboren werden, die würden diese einmalige Applikation der passiven Immunisierung im Prinzip unmittelbar nach der Geburt, ein paar Tage nach der Geburt, dann sofort verabreicht bekommen sollten, um eben das Risiko, weil sie ja in der RSV-Saison geboren sind, dann zu minimieren. Das ist die aktuelle Empfehlung.
Und es gibt ja auch immer das Prinzip des Nestschutz, wird ja für viele Impfungen genutzt, also dass Schwangere wirklich geimpft werden, damit die Säuglinge dann früh schon ja mit Antikörpern versorgt sind und so geschützt werden. Spielt das bei RSV denn eine Rolle?
Man kann vielleicht hier zwei Sachen differenzieren. Punkt eins ist, wenn die Mutter eine wirklich, wobei das wahrscheinlich nicht so einfach ist, eine nachgewiesene RSV-Infektion wirklich durchgemacht haben sollte, schützt das wahrscheinlich nicht das Kind, weil einfach der Antikörperboost zu wenig ist, um dann, also dann wird die Mutter vielleicht einen Schutz vielleicht für ein, zwei Saisons, aber das Kind eben nicht. Es gibt die Möglichkeit, das ist auch zugelassen, aber von der STIKO aktuell nicht empfohlen, mit dem proteinbasierten, nicht adjuvantierten Impfstoff während der Schwangerschaft, ab dem zweiten Trimenon, ich würde mal so sagen, bis zwei, drei Wochen vor der Entbindung spätestens, einmalig zu impfen, um dann einen aktiven Antikörpersturm sozusagen zu entfesseln. Und dann werden Antikörper transferiert auf das Kind und dann gibt es auch einen gewissen Schutz. Wobei, wie gesagt, das RKI und die STIKO haben ganz klar gesagt, nach der jetzigen Datenlagen würden sie diesen Weg nicht empfehlen, sondern die passive Immunisierung mit dem monoklonalen Antikörper, wie eben schon besprochen, das wäre der präferierte Weg momentan nach der aktuellen Empfehlung.
Also das heißt, zusammenfassend ist es so, dass die älteren Patientinnen und Patienten die aktive Immunisierung mit einem der drei Impfstoffe bekommen sollten und die Säuglinge eben diese passive Immunisierung mit einem Antikörper, mit Nirsevimab, das nochmal zusammenfassend am Ende. Und damit, lieber Michael, bedanke ich mich bei dir für die fachliche Unterstützung heute. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer jede Menge neues Wissen rund um RSV mitnehmen konnten. Aber zum Schluss wollen wir jetzt natürlich alle noch wissen, was es mit der Balmis-Expedition auf sich hat. Welche Geschichte steckt denn nun dahinter, liebe Miriam?
Ja, Tina, das löse ich zum Ende natürlich gerne noch auf. Die Geschichte der Balmis-Expedition, die klingt fast wie ein Abenteuerfilm, aber sie ist tatsächlich passiert. Und zwar im Jahr 1803, da schickte nämlich Spaniens König Karl IV. Ein ganz besonderes Impfteam auf Weltreise. Und zwar waren das die am Anfang erwähnten 22 Waisenkinder, die auf einem Schiff rund um den Globus reisten. Und zwar nicht als Passagiere, sondern als lebende Impfstoffträger. Und ja, Sie haben richtig gehört, lebende Impfstoffträger. Der Grund dahinter, damals konnte man den Pockenimpfstoff, und der war ja zu der Zeit tatsächlich sehr, sehr dringend benötigt, nur etwa 12 Tage frisch halten. Und das war natürlich viel zu kurz, um auch Kolonien, die am Ende der Welt gelegen waren, zu erreichen. Und da gab es eine clevere Lösung zu der Zeit. Und zwar hat man alle 10 Tage den Impfstoff von Kind zu Kind weitergegeben, um ihn sozusagen lebendig zu halten. Es waren natürlich auch Ärzte, Krankenschwester und Betreuerin für die Kinder mit auf Reise. Denn die Reise, die war lang, die führte sie über Spanien oder von Spanien über Südamerika bis hin nach Asien. Und ich würde sagen, das Ergebnis der Balmis-Expedition, das ist auch wirklich beeindruckend. Tatsächlich wurden nämlich mehrere 100.000 Menschen dadurch, also durch diese lebende Impfkette, vor Pocken geschützt. Eine unglaubliche Leistung, die auch damals Alexander von Humboldt als die denkwürdigste Expedition der Geschichte bezeichnete. Also eine echte Impfabenteuerreise sozusagen.
Ja, und mit diesem spannenden Ausflug in die Impfgeschichte verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und hoffen natürlich, dass Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Da sprechen wir dann über Influenza und Covid-19 und haben hierfür auch wieder einen Experten mit an Bord. Abonnieren Sie Immunisiert, um keine Folge zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie uns 5 Sterne hinterlassen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin.